Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts DR Souveränes Vermögensmanagement. Ich begrüße heute einen ganz besonderen Gast aus Berlin. Haben wir uns heute den Vertriebsleiter Deutschland der MIGFOS eingeladen. Das ist ein herzliches Hallo erstmal nach Berlin an Jörg Umlauft. Hallo Jörg.
Schönen guten Morgen.
Hallo Jörg, guten Morgen.
Ich begrüße natürlich auch den Frank, ja, also meinen Mitstreiter hier. Und
Wunderschönen guten Morgen, hallo.
wir laden uns natürlich immer ganz besondere Gäste ein. Und da wollen wir heute natürlich der Aktualität wegen natürlich auch über die MIGFOS sprechen. Es ist Außergewöhnliches passiert, einmal mehr. Und deswegen haben wir gesagt, ihr könnt euch vielleicht erinnern, wir waren ja schon mal in der Allianz Arena vor Ort. In den Heiligen Hallen haben wir schon mal über das Thema Venture Capital gesprochen, welche Möglichkeiten es gibt, damals mit Matthias Hallweger. Heute haben wir uns den Jörg geschnappt, ganz einfach, weil wir beide uns schon sehr lange kennen, weil ihr auf unserem Kanal, die auch mich verfolgen, den Jörg schon lange kennt und wir wollen der Aktualität wegen unbedingt mit ihm über das sprechen, was in den letzten Wochen passiert ist. Außergewöhnliches haben die MIGFOS hervorgebracht und da wollen wir gar nicht lange um den heißen Brei rumreden.
Märkte verstehen. Werte bewahren, Freiheit leben. Willkommen bei DR Souveränes Vermögensmanagement. Marco Reus und Frank Diet sprechen über echte Vermögenssicherung, steuerlich optimierte Kapitalanlagen und Schutz vor systemischen Risiken. Von fundierter Markteinordnung bis zur Generationenplanung. Erfahren Sie, wie Sie Ihr Lebenswerk schützen, um heute und morgen echte Sicherheit zu genießen. Willkommen zur heutigen Episode.
Wir haben da ein paar Fragen an dich mitgebracht, Jörg, um die Menschen hier rund um das Thema, die schon investiert sind, A, auf den neuesten Stand zu bringen und B, natürlich diejenigen, die noch nicht wissen, was sie mit ihrem Geld anfangen sollen, vielleicht mal dazu anregen, sich mit dem Thema VC, Venture Capital zu beschäftigen, näher zu beschäftigen und vielleicht, dass wir es auch schaffen, denen ein Stück weit vielleicht auch den Respekt, was vielleicht auch verständlich ist, die Angst zu nehmen, diese Asset-Klasse A ins Portfolio aufzunehmen und sich auf jeden Fall damit zu beschäftigen. Frank, du hast, glaube ich, die erste Frage mitgebracht.
Ich habe die erste Frage mitgebracht. Jörg, von mir auch einen wunderschönen guten Morgen. Die
Morgen.
erste Frage lautet, Jörg, wenn wir jetzt an normale Menschen denken und an Computer, und denkt jeder an Laptops oder Smartphones, ihr habt bei den MIGFONs früh auf die IQM gesetzt, ein Unternehmen, das Quantencomputer baut, die jetzt sogar an der New Yorker Nasdaq gelistet sind. Wenn du das deiner Großmutter oder einem absoluten Laien beim Sonntagscafé erklären müsstest, warum investiert ihr in eine Technologie, die für viele wie Science Fiction klingt? Und wie verändert dieser Meilenstein die Tech-Welt ab morgen?
Ganz viele Fragen, Frank.
Ja, das sind wir denn
Ja,
schon.
wir wollen ja anspruchsvoll sein, Jörg, ne? Ist klar, wir müssen dich schon ein bisschen locken heute, ne?
Ich fange mal bei der Großmutter an.
Ja.
Wenn ich ihr das erklären dürfte, das ist, wenn wir in die jüngere Geschichte zurückschauen, dann erinnern wir uns an die Boschs und Daimlers und Siemens. Das waren alles Menschen, die ganz am Anfang dieses Prozesses irgendeine total verrückt klingende Idee hatten. Ja, wollten irgendwas erfinden oder haben etwas erfunden und alle haben die Augen gerollt und haben gesagt, wow, das klingt aber irgendwie abenteuerlich oder fantastisch. Wenn man es ganz nüchtern betrachtet, ist das immer die Grundlage unseres Fortschritts gewesen. Die Elektrizität, das Automobil, alle haben am Anfang erst in den Kopf geschüttelt und gesagt, wer braucht sowas? Und heute ist es Standard, überhaupt nicht mehr wegzudenken. Und das ist einer der Hauptgründe, warum wir uns eben genau solche Technologien aussuchen, die zwei Dinge tun. Erstens, lösen sie Probleme in der heutigen Zeit, idealerweise globale Probleme. Dann jetzt bist du eigentlich schon im Investment. Wenn es dir gelingt, globale Probleme zu lösen mit einer Technologie, entsteht daraus immer Wertschöpfung. Erstens. Und es ist die Grundlage unseres Fortschrittes. Dinge verändern sich permanent. Und wenn du auf alten Technologien verharrst, wirst du irgendwann hinten dran sein. Also diese Kombination aus diesem Grund machen wir das. Und das ist bei uns in zwei Hauptthemen. Das ist so Deep Tech und Life Science. Deep Tech sind eben so ganz komplexe, und Marco sitzt vor einem, Technologien, der Quantencomputer, ja. Dinge, die du nicht so einfach nachbauen kannst, dann kommen wir aber vielleicht später, Marco, nochmal drauf, was uns hier in Europa im Venture Capital von dem amerikanischen unterscheidet. Also Deep Tech und Life Science. Life Science sind die ganzen medizinischen Dinge, Medizintechnik, aber auch die Entwicklung von Wirkstoffen gegen derzeit unheilbare Krankheiten. Und das ist nicht nur spannend, das ist wertschöpfend und problemlösend. Deswegen machen wir das.
Okay. Sehr spannendes Thema. Also wenn man jetzt die aktuellen Zahlen von IQM anguckt, jetzt mal für die bereits Investierten, ja, also für die Investoren, da ist ja die Rede von, ich habe es gerade mal nochmal angeschaut, also da wird ja mittlerweile von unterschiedlichen Bewertungen gesprochen, also bis hin zu 3 Milliarden US-Dollar aktuell. Kannst du uns dazu was sagen, wie es da aktuell aussieht?
Ja, das erklärt schön, das ist quasi jetzt so der, es ist nicht das Endstadium, aber das ist das Endstadium eines ersten Schrittes in der Investition. Wir haben mit einigen unserer Fonds auf einer Bewertung, und zwar 2019, also ist im Investment-Sinne schon eher vorgestern als ewig lange her, auf einer Bewertung von 30 Millionen Dollar investiert. Und an die nächste kam was ziemlich genau vor 5 Wochen platziert mit einer Bewertung von 1,8 Milliarden. Also da passt die 30 schon einige Male hinein. Und nun ist das Listing an der Nasdaq nicht das Ende, sondern der Beginn eines neuen Abschnittes. Du hast jetzt einige Bewertungen angesprochen, Marco. Es gibt so eine sogenannte Peer Group, also so eine Vergleichsgruppe an der Nasdaq, wo andere Unternehmen, die sich auch mit Quantencomputing beschäftigen, zwischen 3 und sogar 20 Milliarden Dollar bewertet sind. Und wenn du dir die technologisch anschaust, können wir alle nicht das, was IQM kann.
Genau, also IQM, bei IQM ist es ja so, die bauen ja den, sind ja 1/6, der also einen fertigen Quantencomputer bauen kann, ausliefert, der schon mehrfach getan hat. Und wie ich weiß, steht ja die nächste der nächste Technologiefortschritt vor der Haustür. Also das wird spannend, ne?
Ja, die haben das schon 23 Mal getan. Der Gründer Jan Götz hat mal auf die Frage nach der Konkurrenzsituation gesagt, naja, gibt es einige andere, diese IBMs und Googles und ähnliche, die forschen und entwickeln. Und er sagt, und wir liefern halt aus. Sehr bescheiden, und das ist gar nicht hoch genug zu bewerten. Ja, es gibt 23 Kunden in 13 Ländern, die das mittlerweile kaufen. Und es ist jetzt nicht irgendetwas, was im Labor funktioniert als Technologie, sondern, ja, Marco, du hast recht, Die IQM ist das Unternehmen Full Stack, sagt alle Komponenten, die jetzt dort wichtig sind, also zum Beispiel den Chip, ja, das kaufen die nicht ein. Stichwort Unabhängigkeit von anderen Märkten auch, gell? Die müssen also nicht zu Nvidia und Co. gehen und diese Chips kaufen, sondern die designen und bauen diese Chips und alles andere auch selbst und liefern das aus. Ja, also es ist fantastisch. Ja. Und du hast es angesprochen, ich darf es gleich hin dran schieben. Ich mache mal ein Beispiel. Die Technologie, die jetzt bei IQM im Computer läuft, ja, das ist auf der Basis eines 54-Qubit-Chips, wir wollen es nicht zu technisch machen, aber das ist von der Rechenleistung her das, was heutige konventionelle Superrechner können. Also und eben nicht die, Frank, die du angesprochen hast, unsere Laptops und iMacs, die wir auf unseren Tischen stehen haben, sondern die, die im Leibniz-Rechenzentrum stehen. Also richtige, superschnelle Rechner. Das ist auf Augenhöhe. Die konventionellen sind aber an ihre Grenzen gekommen. Die kannst du nicht mehr signifikant erweitern. Bei Quantencomputern geht's gerade erst los. Und die nächste Stufe, Marco, die du ansprachst, ist der 150-Qubit-Chip. Und wir haben einige Male nachgerechnet und haben festgestellt, 150-Qubit-Rechenleistung ist nicht die Dreifache eines 50-Qubit-Chips. Sondern das sind Galaxien entfernt. Denn wenn du den 51-Qubit-Chip bringst, das ist das Doppelte an Rechenleistung vom 50er und der 52er ist das Doppelte vom 51er und da erahnen wir, wo das hingeht. Das sind Galaxien entfernt. Dieser 150-Qubit-Rechner, der am Jahr laufen wird, Das sind Rechenleistungen, in die noch nie ein Mensch vorgedrungen ist. Noch niemals. Das ist unvorstellbar. Es gibt so ein Beispiel. Also wenn es darum geht, komplexeste Rechenaufgaben zu lösen, dann brauchen diese heutigen Superrechner hunderte oder tausende Jahre dafür. Das macht der Kamerad, der da hinter dir leuchtet, Marco, in wenigen Minuten. Also bedeutet, das sprengt unser aller Vorstellungsvermögen. Und wir haben Jan Götz letztens getroffen. Er sagt, wenn du jetzt so konventionelle Rechner, also wenn du, nee, andersrum, wenn du konventionelle Rechenanwendungen mit Quantencomputern erledigst, dann brauchst du noch größere Rechenleistungen. Also wenn du jetzt neue Wirkstoffe entwickelst, neue Materialien entdeckst, dann brauchst du den eher den 500er oder 1000er oder 2000 Qubit Rechner. Und wir sehen es, das ist wie, jetzt dreht sich und schließt sich der Kreis zu Bosch und Siemens und Daimler. Das ist der Anfang einer neuen Technologie. Also es ist gigantisch, ja. Und da dabei zu sein, das ist schon außergewöhnlich.
Ja, das ist aber jetzt ja nur ein Stern am Himmel, ja, sage ich mal. Ich meine, die sind jetzt gerade aktuell natürlich in aller Munde durch den Börsengang, das ist vollkommen klar. Aber worum es uns ja hier geht, ist ja das Thema sichere und gewinnbringende Geldanlage. Also Vermögensmanagement. Warum? Venture Capital erstmal. Ja, Venture Capital ist insofern wichtig. Also wir blenden es auch nochmal ein. Es gibt ja die bekannte Nakubo-Studie, da wird jährlich veröffentlicht, wie die Endowments in den USA ihr Geld anlegen seit 1970. Nur, dass man es mal gehört hat, wird das klassische 70-30-Portfolio, also 30% Anleihen, 70% Aktien, hat sich komplett gewandelt in restlich 7% Zinsanlagen, also Cashquote, und 35%, und jetzt kommt mal eine Zahl, also wie groß die Vermögen sind, die liegen jenseits der 40 Milliarden mittlerweile, macht genau dieser Baustein aus, den du vertrittst, Dirk, also das Thema Venture Capital und Private Equity Investments. Und jetzt, um den Bogen nach Deutschland zu spannen, warum sollte das der deutsche Anleger tun? Grundsätzlich kann man ja mal sagen, dass es der VC oder Wagniskapitalmarkt vielleicht nicht unbedingt immer leicht hatte in den letzten Jahren durch Krisen, vielleicht auch durch die Inflation. Aber jetzt mal als Vertriebsleiter für Deutschland guckst du natürlich täglich darauf, wie mutig die Menschen ihr Geld anlegen oder wie unmutig, wenn man es mal so will. Ja, und da mal Hand aufs Herz, sind deutsche Anleger in der aktuellen Lage eher die Eichhörnchen, also die Hamstern, die ihre Nüsse im sicheren Garten vergraben? Oder spürst du eine neue Lust als Schatzsucher, vielleicht auch die nächste große Revolution? Wir haben gerade über eine gesprochen, quasi das nächste BioNTech oder das nächste IQM mitzufinanzieren.
Beides. Beides. Also es gibt die, die verharren und sagen, wow, jetzt bloß keine Fehler machen, Geld zurückhalten, auf die Bank schaffen. Da ist es ja vermeintlich sicher. Abwarten, wohin die Reise geht. Das erachten wir für keine besonders clevere Idee. Das thematisiert ihr immer wieder in euren Podcasts. Und es gibt die, die sagen, wow, bei sowas würde ich gerne mal dabei sein. Also die Lust auf neue Technologien oder eben aus ganz technischen Gründen heraus. Und du hast die Nakubo-Studie angesprochen, eben das Portfolio zu stabilisieren, ja, weil genau das macht ja Venture Capital. Es korreliert mit keiner anderen Anlageklasse direkt. Deswegen bringt es Ruhe in dein Portfolio und gleichzeitig, und das scheint sich zu widersprechen, aber das machen eben diese außerbörslichen Beteiligungen, gleichzeitig hast du die Chance, die Rentabilität deines Portfolios zu erhöhen. Ja. Also da sind manche sehr, sehr analytisch und gehen aus diesem Grunde dort mit hinein. Und ja, du sagst es, Marco, Diversifikation, auch historisch gesehen ist das vor 10 Jahren ein völliger Fremdbegriff gewesen hier in Deutschland und in Europa. Amerikaner machen das seit Jahrzehnten. Banken und Institutionelle machen sie übrigens auch in Europa seit Jahrzehnten, packen Venture Capital immer wieder hinein. Und dieses Bewusstsein, das kommt nach und nach immer mehr zur Geltung. Und deswegen würde ich sagen, es gibt immer noch zwei Lager. Ja? Einerseits die Eichhörnchen und andererseits die, ich will sie gar nicht Abenteurer nennen, das klingt so im Geldanlage-Sinne immer ein bisschen eigenartig, aber die sagen, ich gucke da nach vorne und ich habe da Vertrauen auch auf solche neuen Sachen und mir erscheint das logisch, das beizumischen. Ja, es geht ja immer wieder, Marco, wir sagen das jedes Mal in unseren Gesprächen, nicht um entweder oder, sondern um sowohl als auch.
Genau.
Beimischung macht's.
Ja, gut, wenn man jetzt das die Situation beleuchtet, also ich kann es jetzt aus meinen Mandantenkreisen natürlich mal sagen, es ist schon so, dass, also wie gesagt, es Wiederholungstäter sind. Also wer mal dabei ist, wer das Gefühl mal erlebt hat, wie funktioniert VC, wie, was machen die? Vor allem bei euch ist ja das Schöne, und das habe ich ja auch schon, der Frank hat es ja auch schon erleben dürfen. Es sind alles Menschen, ja, super Leute, mit denen man reden kann, ob das der Matthias Hallweger ist, der Chef, ja, oder du, dann die ganzen Menschen, die als, also bei Mi Capital dann letztendlich die Investmentstrategen sind, ja, also das sind ja alles die Unternehmer, es steht demnächst oder auch wieder der VC-Gipfel bevor in Kitzbühel, da kannst du abends hingehen, auch als Berater kannst mit den Menschen mal ein Bier trinken, und was mich halt immer wieder fasziniert und deswegen bin ich auch schon seit 2009 investiert, ist, wenn du mit so einem Menschen am Tisch sitzt, ja, dann geht es nicht um Geld, der, wenn seine Idee dir näher bringt, da leuchten die Augen, und das ist das, was ja seit Menschengedenken die größte Triebfeder ist, die es überhaupt gibt, diese intrinsische Motivation. Da sprechen wir vielleicht, der Frank ist ja Experte auch im Thema Psychologie. Das ist der größte Antrieb, den es gibt, und dann wollen die ihre Idee an den Markt bringen, und ich sag, kann immer wieder nur wiederholen, stellt euch alle vor, ihr hättet Microsoft, Google, Facebook ist im Studentenzimmer gegründet, die anderen alle in der Garage, dem damals $5,000 gegeben und gesagt, ey, geil, deine Idee, da will ich dabei sein. Und diesen kompletten Wertschöpfungsprozess von außerbörslich bis zur Börse mitbegleitet, kein Mensch müsste mehr arbeiten. Ja. Und das muss man sich mal dann vorstellen, und das ist Venture Capital. Es hat Risiken, ja, also wenn du dazu dann vielleicht auch gleich nochmal was sagst, natürlich fallen da ein paar hinten runter, das ist vollkommen klar, aber genau da drin liegt natürlich auch meine Verantwortung, den Menschen nicht zu sagen, oben bei dir rechts im Eck steht's, jetzt kaufst halt mal den einen MiG 18 und dann hast halt mal 10 solche Unternehmen, vielleicht geht's gut, nee, also wirklich dort auch ein Portfolio bauen, 10, 20, 30, 40, 50 solcher Startup-Unternehmen. Und dann brauchen wir halt diese 1-2 Volltreffer, die wir komplett begleiten. BioNTech war ja so eine Granate, ja. Also ich kann es immer nur wiederholen. Also mit der Geschichte, aus 5.000 wurden 267.000 in 11 Jahren, wenn man das umgesetzt hat, was ich gesagt habe. Das Video ist heute noch auf meinem YouTube-Kanal. Und wie gesagt, das ist die Geschichte, ne? Also.
Du hast es im Prinzip schon gesagt, gell? Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ja? Wir setzen ja nicht auf ein so ein IQM, um jetzt das aktuelle Beispiel zu nehmen, sondern wir bauen auch immer ein Portfolio, da sind 10 bis 15 Unternehmen drin, alle Technologien dabei. Ja? Also wir diversifizieren über verschiedene Technologien, wir diversifizieren über verschiedene Reifegrade, ganz junge, ganz frische Unternehmen, bis hin zu eigentlich technologisch ziemlich fertigen Unternehmen. Und ja, und wenn du es dann noch machst und sagst, ich kaufe jetzt nicht so ein MiG 18, hier oben steht das, sondern danach auch ein MiG 19 und danach ein MiG 20, dann hast du, wie du es schon sagtest, Marco, 30, 40, 50 Unternehmensbeteiligungen in deinem Portfolio. Das ist übrigens die Quelle jeglicher Wertschöpfung. Da kommt jemand mit Brain und baut eine Firma draus. Und bei IQM, ich habe jetzt die aktuellen Zahlen nicht im Kopf, da arbeiten mittlerweile 300, 400, 500 Menschen. Also da bist du weit weg von so einem Garagen-Startup. Ja, da steht so ein richtig großes, stabiles Unternehmen da. Und wenn du davon mal 30, 40, 50 im Portfolio hast, dann bist du nicht nur komplett safe, weil die können und werden nicht alle ausfallen. Ja, da sind 10 dabei von diesen 50, die werden nichts. Das ist aber kein Fehler im System, sondern das ist ein spezifisches Merkmal von Venture Capital, ja, Wagniskapital. Wir wagen uns, Dinge anzupacken, zu entwickeln, zu finanzieren, die es vorher noch nie gab. Und da steckt ja schon Logik drin, nicht jedes von denen wird was.
Ja.
Wenn es jedes schaffen würde, dann müssten wir uns eher die Gedanken machen, sind wir genug Risiko eingegangen? Ja, also dann hättest du dieses Chance-Risiko-Verhältnis wieder zu Ungunsten dessen ausgebaut, weshalb man das macht, nämlich diese Outperformer zu finden. Darum geht es beim Venture Capital. Ja, genau.
Ja, aber darum, da, ja, Frank?
Ganz kurz, ich wollte noch was Psychologisches einbringen, Marco. Wir haben ja erst einen Podcast drüber gemacht und wichtig ist es ja halt auch, Jörg, dass wir Leute finden, die sich dafür interessieren und die gibt es ganz bestimmt. Ne? Also diese Hintergründe zu liefern, wie jetzt gerade, was macht IQM, um was geht's, was haben die vor, wo geht's hin? Die Ängste sind überall da, viele könnten investieren und sagen, nein, ist zu risikohaft, was ist, wenn es nicht funktioniert? Und diese Ängste müssen wir den Leuten nehmen. Also Marco und ich sagen immer, die Leute müssen sich einfach dafür interessieren, für ihr Geld und auch für die Anlageklasse. Und das wollen wir eben bieten, auf normales Niveau herunterbrechen, so dass es jeder versteht. Und dann eben was tun, was sie noch nie getan haben und später davon, exklusiv davon partizipieren. Das ist eigentlich die Botschaft, ne?
Ich will es nochmal übersetzen, Frank, da hast du völlig recht. Ich will es mal ein bisschen drastischer formulieren. Jeder hat die Verantwortung für sein Geld. Und du solltest es nicht tun, es bei Geldsammelstellen abzuliefern, bei Banken, Versicherungsgesellschaften, weil was machen die damit? Die investieren es. Warum macht man das dann nicht selbst?
Ja. Also,
indem man sich informiert, Geld hat oder Vermögen, Vermögensschaffung hat ja auch immer was mit Bildung zu tun. Also nicht mit der ursprünglichen, was habe ich mal in der Schule damals gelernt, sondern jetzt mit der aktuellen Bildung. Lernt von diesen Dingen. Vor allen Dingen macht Fehler auch. Macht mal einen Fehler bei euren Investments. Dadurch werdet ihr lernen und dadurch werdet ihr gute Investoren werden. Und darum geht es. Das ist genau der Sinn dieser Sache.
Ja, und da ist es natürlich so, dass die Sicherheit ergibt sich daraus, dass ich vieles besitze. Also das ist ja mal die Geschichte, weil es wird immer so sein, egal was du tust, dass mal was nicht funktioniert und was besonders gut funktioniert. Und die Großen dieser Welt, also ich kann hier mal, passt zwar überhaupt nicht zusammen jetzt, ist vom Ansatz her nicht vergleichbar, aber vielleicht kennt ihr die Höhle der Löwen, die sitzen ja dann immer da, die sagen, oh, wir haben 100, 200 solcher Beteiligungen. Und die sagen es immer wieder, 2, 3 müssen was werden, der Rest ist total, kann abgeschrieben werden, total Schaden und dann ist das Geschäft, das sich trägt und das gewinnbringend ist. Und es ist im Endeffekt ja so, wenn wir uns das jetzt aktuell angucken, wie gesagt, diese Sicherheit auch am Aktienmarkt, auch das ist wissenschaftlich bewiesen und das möchte ich an der Stelle unbedingt nochmal mit auf den Weg geben. Also Aktien gehören, wenn man sich an die Regeln hält, zur sichersten Geldanlage der Welt. Ja, das ist mal die eine Geschichte. Und das zweite ist, wissenschaftlich bewiesen ist, dass wenn du heute 500 Aktien nimmst, S&P 500, dann sind gerade mal 4% dieser Aktien dafür verantwortlich, dass dieser ganze Index von 1926 bis 2026 in 100 Jahren 10,5% pro Jahr Wertsteigerung gemacht hat. Ja? So, 20 Unternehmen. Jetzt kennen wir die aus der Vergangenheit natürlich, wer das war. Aber wir wissen doch nicht, wer das in den nächsten 20 Jahren wird. Also kaufe ich doch den ganzen Index und habe diese 10%, was im Übrigen heißt, mein Geld verdoppelt sich alle 7,2 Jahre. Und wenn das nicht genug ist, ja gut, dann weiß ich auch nicht. Ja. Also das ist, ist die Geschichte des Investments. In allen Bereichen geht es immer darum, breit aufgestellt zu sein und automatisch die zu treffen, die es dann am Schluss werden. Das weiß man natürlich im Vorfeld nie, ja? Also wer es wird. Eine unternehmerische Fehlentscheidung, eine Technologie, die verpennt wird. Ja, da haben wir schon drüber gesprochen, Frank. Mhm. Ja, Quellekatalog, ihr baut gerade Wohnungen da rein. Das war früher unser Internet. Da kam der dicke Katalog, an Weihnachten hast du rumgeblättert. Oh, den Kran will ich als Kind.
Und nie hatten wir das bekommen, was man wollte.
Genau, und die haben vergessen, dass es Internet gibt. Autoversand gibt es heute noch. Also ist die Firma tot. 2009 pleite. Heute werden Wohnungen drin gebaut in diesem wunderbaren Areal. Und also man sieht ganz einfach, wie das laufen kann. Ja, also hätte ich jetzt, machen wir es mal einfach, Aktien, hätte gesagt, Quelle, größtes Versandhaus Europas, voll Gas da drauf, wenn es das gegeben hätte. Totalschaden hätte ich beide gehabt, Otto, und so, darum geht's. Also diese Diversifikation ist es am Schluss. Und die Sicherheit ergibt sich genau daraus, dass man mehrere davon hat. Aber ein Satz noch zur Sicherheit natürlich auch. Es ist natürlich eine Beimischung zum Gesamtvermögen, Venture Capital. Ja? Also es ist natürlich, wenn ich 100.000 Euro Vermögen habe, dann kann ich nicht 100.000 Euro auf MiG-18 setzen, das ist klar. Und das ist halt in der Vergangenheit, das muss ich auch mal sagen, von manchen Beratern vielleicht auch mal falsch verkauft worden. Da gab es im Internet immer wieder schlechte Presse. Das ist aber ja nicht euer Problem, das ist die Geschichte des Beraters gewesen. Und wenn man das halt wirklich richtig angeht und als Beimischungen immer wieder setzt und vielleicht mal aus einer Ausschüttung den nächsten kauft oder aus dem Gewinn von einem Portfolio, wie es bei mir ist, dann mal was rauszieht und den nächsten davon kauft, um das Portfolio dadurch sicherer zu machen, dann reden wir halt über eine echte Vermögensverwaltung. Ja? Und das ist die Geschichte. Du hast vorhin noch gesagt, VC Europa, wollen wir noch mal drüber reden. Warum ist es für Europa besonders wichtig?
Naja, besonders wichtig ist es, glaube ich, für jede Volkswirtschaft, das zu tun. Aber wie unterscheiden wir uns vom amerikanischen VC? Und wenn du auf den Venture Capital Markt in Amerika schaust, siehst du sofort, da geht es um viel, 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 viel mehr Kapital. Weil die haben einfach viel mehr Kapital zur Verfügung und haben auch dieses Mindset, das Kapital dafür einzusetzen. Bedeutet jetzt für uns hier in Deutschland und in Europa, wenn wir das 1:1 kopieren wollen würden, was die Amerikaner machen, dann hätten wir es arg schwer. Ja, aber dann kommt irgendein Amerikaner mit viel mehr Geld und überrollt uns einfach, weil die das marketingmäßig brutal alles aufblasen können. Das können und wollen wir in Europa nicht. Deswegen müssen wir eben auf komplexe Dinge setzen, ja, wie liebe, schöne Quantencomputer, der hinter dir steht, Marco, den baust du nicht einfach nach, nur weil du mehr Geld hast. Also ja. Wir müssen uns auf unsere technologische Kompetenz, übrigens, der eine oder andere hat es vergessen, wir sind das Land der Dichter und Denker und der Ingenieure und nicht nur in Deutschland, sondern in Europa. Wir waren mal die Apotheke der Welt. Also hier gibt es extremes Wissen, was wir einsetzen, das ist unser Pfund hier. Nicht, dass wir genügend Geld haben. Da könnten wir mehr gebrauchen. Und da unterscheiden wir uns eben auch sehr gut vom amerikanischen VC. Das, was wir tun, gab es vorher noch nie, kann technologisch nicht einfach nachgebaut werden. Und deswegen kommen wir eigentlich mit weniger Geld genauso gut aus wie die Amerikaner. Also das ist ein großes Unterscheidungsmerkmal zwischen dem amerikanischen und dem europäischen Markt.
Ja, was mir immer wieder auffällt, ist natürlich auch, also es gibt, ich habe jetzt gerade mal die Zeit genutzt, war ich jetzt nicht darauf vorbereitet, aber weil es sich ergeben hat, du hast Amerika gerade aufgeführt. Natürlich ist da ein anderes Kapital da, aber die haben natürlich eine ganz andere Investment-Mentalität. Also deswegen ist jetzt mal losgelöst von den ganzen Millionären, Milliardären, Billionären mittlerweile. Das Pro-Kopf-Einkommen in den USA natürlich auch ein ganz anderes, weil selbst die BAV, die die machen, betriebliche Altersvorsorge, fondsbasiert ist, aktienbasiert ist. Also die haben schon längst eine ganz andere Affinität zum Aktienmarkt, welcher wiederum aktuell 62% der Weltmarktkapitalisierung ausmacht. Und da spielt natürlich dann die Stufe davor nochmal eine besondere Rolle. Warum ist das auch so? Ja, Frank, du kommst ja aus dem Immobiliensektor. Ich sag mal, wenn ich jetzt heute hergehe und sage, okay, es gibt ja verschiedene Assetklassen auch im Immobilienbereich. Also ich kann jetzt sagen, ich kaufe mir eine fertige Wohnung. Da waren halt alle schon da, haben Geld verdient. Ich bin der Letzte, der es macht. Als Kapitalanleger, der nichts damit zu tun haben will, natürlich ein geiles Investment. Aber es gäbe auch die Möglichkeit, ich kaufe mir in Anführungszeichen eine Ruine, richte die selbst her, mache Kernsanierung und bin der Erste in der Wertschöpfungskette. Und das ist ja bei euch genau das Thema, dass ihr dann in so ein Unternehmen geht. Und das wäre die nächste Frage. Wie findet eure Auswahl statt? Wie muss man sich das vorstellen? Also wenn ich jetzt heute komme zu euch, Jörg, und sage, Mensch, ich hätte gern Geld, weil ich habe die Idee, dass ich morgen ein neues Medikament, eine neue Technologie oder was auch immer habe. Wie muss man sich das vorstellen? Also wie generiert ihr da die Sicherheit auch für den Investor, dass ihr da eine saubere Auswahl trefft? Und die Frage, die damit zusätzlich einhergeht, ihr sammelt ja pro Fonds 100 Millionen Euro ein in etwa. Damit kann ich ja keine 10 Unternehmen ans Ziel bringen. Das geht ja nicht. Also wie soll das gehen? Viel zu wenig Kapital. Wie ist das strukturiert und was bringt ihr da zusätzlich an Sicherheit mit über die Investoren, die noch mitmachen, dass der Anleger da auf jeden Fall ans Ziel kommt?
Viele Fragen. Mal sehen, ob ich es noch zusammenkriege.
Ich weiß es, dass du das kannst, Dirk. Deswegen mache ich es doch.
Also ich glaube heute spielt unsere Historie uns in die Karten. Vor 20 Jahren zur Gründung. Dann mussten wir hausieren gehen auf die Businessplan-Wettbewerbe, mussten uns auch als Investor vorstellen. Heute hat sich das ziemlich arg gedreht. Jeder, der heute, so wie du, der jetzt ein neues Wirkstoff entdecken wird, weiß, welche Investoren dafür in Frage kommen. Wir haben ein sehr großes Netzwerk, was uns diese Ideen auch präsentiert. Das sind jetzt so roundabout 1.200 Business Cases pro Jahr. Legen wir einen ganz komplexen und aufwendigen Auswahlprozess drüber. Da geht schon mal 6, 9, 12 Monate. Wir sezieren wirklich diese Unternehmen. Wir kennen alles von diesem Unternehmen. Allein darüber könnte man jetzt eine ganze Stunde füllen.
Also halten wir es nochmal ganz kurz fest, es ist wichtig. Also 1200 kommen im Jahr so auf euch zu und fragen, Mensch, habt ihr die oder seht ihr die Möglichkeit, bei uns zu investieren? So muss man sich vorstellen.
Genau.
Ja, ja. Genau. Okay. Genau. Wie viele werden es am Schluss? Wie viele kommen dann am Schluss in den jeweiligen Fonds? Wie viele werden es? 5?
Eine Handvoll. Okay. Ja, eine Handvoll. Also das ist absolute Selektion. Geht deswegen schon alles gut? Nein, trotzdem noch nicht. Aber hier werden wirklich die Weichen gestellt. Gell? Da von diesen 1200 fallen auch am Anfang sofort irgendwie gefühlt 800 weg, weil das eben nicht in Deep Tech oder Life Science fällt, weil es das schon 17 Mal gibt. Und dann machen wir es nicht, nur weil wir denken, beim 18. Mal können wir es irgendwie besser. Also das sind alles so Ausschlusskriterien, die kannst du oben sofort aussortieren. Ja? Also das verengt sich relativ schnell. Aber eine Handvoll ungefähr von diesen 1200, die nehmen wir. Ja? Also weil wir auch zueinander passen müssen, auch der ein oder andere Gründer sagt dann vielleicht, nee, die Vorstellung, die ihr habt, die passen nicht zu unseren. Wir wollen das jetzt doch nicht mehr, das, was wir mit euch als Investor machen. Gell? Also das ist so ein gegenseitiges Kennenlernen, Prüfen. Ja, was könnt ihr als Investor? Und wir sagen, was bringt ihr als Gründer mit? Wie sieht euer Markt aus? Wie ist euer Gründerteam? Wie ist diese Technologie zu verstehen? Wie viel Geld braucht ihr? Braucht ihr jetzt einmal, weil ihr jetzt irgendwas fast zu Ende entwickelt habt, nochmal 500.000, um die nächste Marketingstufe zu bringen? Sowas würden wir wahrscheinlich auch alles nicht machen. Also wir gehen von Anfang an rein und das ist unser Pfund und sind auch für dieses Company Building verantwortlich. Ja, also das musst du dir immer vergegenwärtigen. Es kommt jemand mit einer Idee, die steht auf einem Blatt Papier, ja, da steht Businessplan drauf, und jetzt geht es darum, dort eine Firma draus entstehen zu lassen, ja, die Experten dafür zu besorgen, die Abteilungen zu bestücken, aus dieser Idee einen Prototypen zu bauen, das weiterzuentwickeln. Das ist ein hochkomplexes Thema. Jetzt komme ich auf die zweite Frage zurück, Marco, die du gestellt hast. Ja, mit unseren 100 Millionen, also bei allem Respekt, das ist ein Retail-Fonds, ja, das sind nur Privatinvestoren, da ist keine Bank, nichts drin. Das sind alles Menschen, die 10, 15, 20, 30, 50, 100.000 Euro investieren, aber keine Bank, die mit 20 Millionen kommt. Ja, also dafür ist schon sehr respektabel. Jetzt mache ich halt und schließe gleich darum an.
Ja, ich muss wieder zum Thema Sicherheit kommen. Für die Investoren ja wichtig, also weil ich vertrete jetzt mal die Investoren heute. Mhm. Daraus ergibt sich aber ja schon wieder die Sicherheit. Ihr seid ja der Main-Investor in der Regel. Also ihr habt das Sagen in den Fällen, wenn ihr dann so eine Firma und nebendran kommen die Co-Investoren. Welche Sicherheit bringt das mit? Also wenn jetzt, ich sage mal, Dietmar Hopp ist bekannt, ich nenne jetzt mal einen, ja, Kirkby Lego, ja, Family Office von Lego, sind solche Co-Investoren, jetzt mal zwei zu nennen von X, die ihr da habt. Welche Sicherheit bietet dieser Co-Investor? Also bei der Auswahl haben wir gelernt, Sicherheit. Also der kommt mit seiner Expertise genau aus diesem Sektor. Und das Wichtigste ist die Kohle.
Eines der wichtigsten Sachen, genau. Eines der größten Risiken bei einer Entwicklung eines Unternehmens ist eben das Finanzierungsrisiko. Wenn du dir heute die Gründe für Insolvenzen anschaust, hat das ja auch oftmals mit dem Geschäftsmodell zu tun, aber sehr, sehr, sehr oft, ich würde sagen, gefühlt 50% ist, weil das Geld ausgegangen ist. Ja, eine nächste Finanzierungsrunde hat nicht stattgefunden. Das schließen wir im Prinzip mit der Zusammenarbeit mit Co-Investoren nahezu aus. Das sind alles hochvermögende Menschen oder Institutionen, die dort als Co-Investoren nicht in unseren Fonds, aber parallel mit uns zu gleichen Konditionen also was die Unternehmensbewertung angeht, in diese Unternehmen investieren. Würden wir die übrigens nicht finden, Marco, dann hieße das, wahrscheinlich haben wir uns in irgendeine Technologie verrannt und der ganze andere Markt sähe es anders. Gell? Das wäre ein Ausschlusskriterium für uns. Gell? Also wir machen solche Finanzierungen, ich kann mich jetzt an keine erinnern, wo wir die ganz alleine gemacht haben. Also eigentlich immer mit Co-Investoren. Also das Finanzierungsrisiko und was ist ausgeschlossen und was ebenso wichtig ist, die bringen ja aus ihrer Historie eine hohe Kompetenz in dieser jeweiligen Technologie mit. Plus deren zusätzliches Netzwerk, was die ebenfalls noch mitbringen.
Das Wort habe ich mir gerade nochmal aufgeschrieben, weil das extrem wichtig ist. Also die Netzwerke, das habe ich auch gelernt in der Zusammenarbeit mit euch. Das ist mit das Wichtigste, was es gibt, dass man dann weiß, wo man anrufen muss, ja, wenn so ein Unternehmen mal eine gewisse Stufe hat. Ja.
Wollen und dürfen und sollen nicht jeden Namen direkt nennen, aber das ist einfach so. Wenn du zum Beispiel Eisenbahninfrastruktur digitalisierst, ja, und bräuchtest dann einen Termin bei der chinesischen Staatsbahn, ja, ist das für ein Startup relativ anspruchsvoll, diesen zu kriegen. Wenn du dort Menschen hast, die schon mal so ein Geschäftsfeld in China aufgebaut haben, und der ruft dort an, dann hast du in 14 Tagen den Termin. Zum Beispiel, das klingt profan, ist aber enorm wichtig in der Entwicklung, ja, so eine Technologie. Ja, das ist also das Co-Investoren-Netzwerk ist. Übrigens, die müssen ja neben uns parallel auch diesen Prüfprozess, ja, ich habe ihn angesprochen, diese 12 Monate, ja, diesen Trichter quasi, oben viele rein, prüfen, unten ein paar raus. Das machen die 1:1 ganz genauso. Und nur dann gehen wir zusammen und dann wird die Finanzierungsrunde erstellt und dann geht es quasi los. Alles ist ja jetzt alles sehr oberflächlich erklärt, viel komplexer.
Nee, aber darum geht es ja. Also du musst ja, und das ist ja das, was mich als Investor interessiert. Also wie kommt so eine Auswahl zustande? Und das ist schon wichtig, weil ihr schließt ja von Haus auf, ich sage jetzt mal, für diese Anlageklasse die größten Risiken von Haus auf schon mal aus. Ja, den Rest, was dann der Markt mit sich bringt, das haben wir ja geklärt, da steckt man nicht drin. Ja, da fliegt man uns was um die Ohren, das ist vollkommen klar. Aber wir brauchen halt auch nicht alle, sondern wir brauchen ein paar, die es schaffen. Also das ist mal wichtig. Der Frank und ich, wir haben auch schon oft über den Standort Europa gesprochen, Frank.
Ja. Ja.
Wir müssen stabil bleiben. Wir brauchen eine gewisse, ja, ich muss mal sagen, wir müssen uns loslösen von diesen ganzen geopolitischen Dingen, die wir zu spüren bekommen, sei es das Thema Energie. Also wir müssen gucken, dass wir Europa souverän halten. Ja, da haben wir schon oft drüber gesprochen. Und umso wichtiger ist es, dass man halt in europäische Spitzentechnologien investiert. Und MIGFORCE, der Name kommt ja eigentlich, haben wir schon mal drüber gesprochen, Made in Germany, aber es hat sich ja jetzt doch auch ein bisschen ausgeweitet. Es sind europäische Unternehmen dabei. Also wenn ich dort Geld investiere, ist es nicht nur so, dass ich natürlich da jetzt, ich sag mal, die Gewinnchancen sehe, sondern natürlich auch mithelfe als Investor, den Standort sicherer zu machen, besser zu machen. Und natürlich auch mich an den Technologien der Zukunft beteilige, einen Fußabdruck hinterlassen kann mit dem, was ich da getan habe, weil was auf den Weg gebracht wird, was es noch nicht gegeben hat.
Absolut. Und wir können es. Wir können es in Europa. Wir sind nur etwas zu zurückhaltend, was die Finanzierung angeht. Da haben wir es wieder. Das könnte ein Finanzierungsrisiko im übertragenen Sinne darstellen, weil wir eben nicht mutig genug sind, unser Geld in solche Technologien oder einen größeren Teil unseres Geldes in solche mutigen Ideen zu investieren. Ja, also die Voraussetzungen, die haben wir. Wir haben super Forschungseinrichtungen, wir haben DAX-Konzerne, wir haben also auch eine große Infrastruktur, wo man das dann implementieren kann. Wir haben extrem schlaue Köpfe, die sich Dinge ausdenken. Und wir haben extrem viel Geld, Marco. Überlegt, wie viel Privatvermögen es gibt. Liquides Privatvermögen, was jetzt...
10 Billionen Euro ist mittlerweile das Vermögen der Deutschen groß. Es schlummert leider zu 70% in Zinsanlagen, die niemals die Inflation schlagen können. Insofern spart sich der Deutsche arm. Das war schon immer so. Es gibt, wie gesagt, diese Listen. Ich habe vorhin da mal kurz geguckt, an welcher Stelle wir liegen pro Kopfeinkommen. Da gibt es verschiedene, deswegen brauchen wir es nicht zu diskutieren. Aber da muss sich halt jeder selbst hinterfragen. Es geht auch ganz einfach darum, seine eigene finanzielle Bildung ein Stück weit voranzutreiben. Das ist unser Auftrag hier. Wir versuchen das den Menschen mitzugeben. Und es gibt, also ich sage immer, wir haben kürzlich auch drüber gesprochen, der Frank und ich, wir haben in Krisen werden die Vermögen gemacht. Ja? Und wenn du heute anguckst, wir haben über das Thema Immobilien gesprochen, es fehlen 1,4 Millionen Wohnungen in Deutschland. Also wenn ich Investor bin und Geld habe, ergibt sich allein daraus schon eine gigantische Chance. Und wenn wir jetzt sehen, wo wir technologisch hinlaufen, und da muss ich ja kein Prophet sein, dass die Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts einmal künstliche Intelligenz ist. Also da müssen wir natürlich, da kann man fast auch ein bisschen Angst davor kriegen, muss man sagen. Und Quantencomputer auf jeden Fall, weil du hast vorhin gesagt, Tausende Jahre Rechenzeit werden zusammengeschrumpft auf ein paar Minuten. Welche Möglichkeiten das dem Mensch gibt, ja, in allen Sektoren, das ist uferlos. Und das war halt schon immer so. Ja. Also immer dann, wenn eine neue Technologie den Markt erreicht hat, dann gab es auch ein gigantisches Wachstum in der Wirtschaft. Ja. Und dann natürlich, ich mache es vereinfacht, dann hat es mal jeder, dann gibt es wieder was anderes, dann geht es mal wieder runter. Und wir sind gerade so am Scheideweg von diesem Schuldenzyklus, der geldmäßig natürlich alle 90, 100 Jahre auftritt, plus, dass dieser Zyklus dieser Informationstechnologie, der vielleicht 1970 begonnen hat, auch zu Ende geht, technologisch an seine Grenzen stößt. Hast du vorhin noch gesagt, ne, die Computer stoßen an ihre Grenzen, eine neue Technologie braucht's. Und da kann ich doch jetzt locker mal dabei sein, um auch an mein eigenes Vermögen zu denken. Und die Sicherheit haben wir jetzt auch genug beleuchtet. Also
ich Marco, darf ich nochmal was plastisch machen? Weil das ist so, KI ist ja nur ein Teil der Technologien, die wir in Zukunft haben werden, egal wie wir dazu stehen. Ich gehe eher noch einen Schritt zurück. Was löst denn so ein Quantencomputer in Zukunft? Das löst aus meiner Sicht zwei Probleme, nämlich Rechenleistung ganz allgemein. Ja, alles Ding, Smart Home, alles erfordert irgendwelche Rechenleistungen. Wir denken nur, wir schalten was ein oder tippen was in unsere App und dann macht das Telefon das Ding hier. Nee, das geht immer in irgendwelche Rechenzentren, dort wird was berechnet, kommt zurück, macht irgendwas, was weiß ich, Licht an, Alarmanlage an, Überwachung, keine Ahnung. Und noch viel komplexere Themen. Also es geht um Rechenleistungen an sich und gleichzeitig um die Reduzierung dieses brutal steigenden Energiebedarfs. Es gibt Zahlen, die sagen, im Jahr 2030, also wirklich übermorgen, ja, bräuchten nur die Rechenzentren, nur in Europa 150 Terawatt an Leistung. Das ist so viel, wie ganz Japan pro Jahr verbraucht. Habe ich mal gehört, das müsste man mal recherchieren. Also unfassbar, unfassbar, nur die Rechenzentren, nur in Europa. Und diese Energie, die musst du zur Verfügung stellen. Und idealerweise musst du diese Energie reduzieren. Und jetzt hast du das ja völlig richtig gesagt, ja. Diese Maschinen, die hinter dir stehen, die reduzieren eben diesen Rechenaufwand von Dutzenden, Hunderten oder Tausenden Jahren auf Minuten. Dadurch ergibt sich das schon. Das kann sich jeder dann vorstellen. Wir sind am Anfang unseres Podcasts. Das kann sich jede Oma vorstellen, dass das natürlich auch einen Bruchteil der Energie verbraucht. Man hat das festgestellt, IQM braucht für die Quantencomputing insgesamt für die Berechnung einer solchen komplexen Aufgabe den Faktor 1000 weniger an Energie.
Das ist krass.
Also diese beiden Dinge, Rechenleistung an sich zur Verfügung zu stellen und mehr Rechenleistung zur Verfügung zu stellen und gleichzeitig den Energiebedarf dafür massiv zu reduzieren. Das ist der USP.
Ja, Wahnsinn. Ja, also wie gesagt, das Portfolio besteht nicht nur aus IQM. Wir haben natürlich jetzt die Zeit nicht, um jedes einzelne Portfolio-Mitglied oder Unternehmen näher zu beleuchten. Wir wollen das natürlich aber trotzdem vorantreiben, das ganze Thema, weil wie gesagt, ich bin seit 2009 investiert. Ich habe es meinen Mandanten immer gesagt, ich habe BioNTech mitgemacht von der Garage dann doch bis zum Börsengang und darüber hinaus eine unglaubliche Wertschöpfung erlebt. Das war so ein Volltreffer. Ja, die nächsten stehen in den Startlöchern. Es ist nicht nur IQM, das außergewöhnlich performt in den Portfolien der MIG-Fonds. Da sind ganz, ganz viele Unternehmen dabei, die in den nächsten Jahren garantiert noch für Aufsehen sorgen werden, Jörg. Da nehme ich nichts vorweg.
In der Vergangenheit, Marco, lass uns das kurz erwähnen. Es gibt Exits, die haben eine viel höhere Rentabilität als BioNTech und IQM. Die haben halt nominal nicht diese Summe ausgeschüttet. Ja, aber wir haben mit Zetectra, mit Hemovent, da haben wir 300-400% Rendite gemacht pro Jahr. Ja, da haben wir weniger Geld investiert. Also haben zum Beispiel aus 4 Millionen 25 gemacht, aber innerhalb eines Jahres in verschiedenen Fonds. Also diese Rentabilität ist viel höher als die von IQM. Die sind immer so präsent, weil es da um unfassbar große Summen geht. Aber in der Rentabilität haben wir alle Exits dabei, die sind viel besser gewesen.
Ja. Ja, also das ist mal ganz wichtig, auch dass wir darüber sprechen. Wie gesagt, das ist natürlich, der Investor sieht es natürlich immer ein bisschen anders, aber da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, weil das ist Teil der Beratung und meine Aufgabe, den Menschen das dann auch im Prozess mal zu zeigen, wie das läuft, ja, wie man damit umgeht mit so einem Investment, wie viel man überhaupt investiert. Und das muss dann am Schluss jeder für sich selbst entscheiden. Es ist eine der wichtigsten Beimischungen geworden in den Portfolien der Großen. Ich habe es eingangs gesagt, also diese ganzen Universitäten. Und da ist eine wichtige Botschaft für euch alle dabei da draußen, dass die beispielsweise genannte Yale University, aus der Universität kommen ja diese Gründer. Aber die machen keine Direktinvestments. Also kein einziger, der heute dort seinen Abschluss macht und auf die Idee kommt, der hat in der Petrischale irgendein Medikament gefunden, wird von denen direkt subventioniert oder es wird in seine Idee investiert, sondern die haben Investmentmanager, die haben Konstrukte, mit, um die Sicherheit zu generieren, genauso wie es die MIG-Fonds sind, wo viele Unternehmen aus verschiedenen Branchen, ja, also du hast vorhin horizontal und vertikal genannt, die Streuung, die ihr habt, also auch unterschiedliche Reifegrade, dass ich natürlich auch sehe, okay, ich mache das und muss nicht 30 Jahre warten, bis ich den ersten Erfolg habe, sondern da sind Unternehmen dabei wie IQM, beispielsweise MIG-17, da haben wir vor ein paar Jahren, vor 22, 23 dann investiert und jetzt hat man schon den Erfolg. Ja, also das ist ganz wichtig, dass man das weiß und die Großen machen es uns einfach vor und das soll von meiner Seite das Schlusswort sein. Also ich sage immer, das Wichtigste ist, nie was zu kaufen, was man selbst nicht versteht als Investor. Das ist mal ganz wichtig. Für mich ist das die logischste Geldanlage der Welt, ja, zu meinen Portfolien dazu als Beimischung. Mit der 3-Speichen-Regel, also die Klassiker, Aktien, Edelmetalle, Immobilien. Ja, und dann kommt als Satellit-Investment sofort Venture Capital. Und ich kann es an der Stelle sagen, deswegen bin ich auch ein sehr erfolgreicher Vermittler bei euch, weil ich das Thema in jedem Gespräch den Menschen mit auf den Weg gebe. Und das Wichtigste ist, gerade in der heutigen, jetzigen geopolitischen Lage, die Zinsen, die Schulden, ja, es korreliert mit keiner anderen Anlageklasse. Ja, das ist die wichtigste Botschaft da draußen. Also ich baue mir ein Portfolio, in dem Venture Capital eine Rolle spielt. Du hast vorhin gesagt, es minimiert die Risiken, weil, und das als letztes, 2022 kann ich mich erinnern, war Kriegsbeginn in der Ukraine. Der Weltindex MSCI World hat zweistellig minus performt, also größer minus 15. Und das damalige Konstrukt MIG-16 hat in dem Jahr plus 40% Verkehrswertsteigerung geliefert. Haken dran, so privat finanzierte Unternehmen haben kein Zinsrisiko, kein Finanzierungsrisiko, weil da nur Gelder von Investoren drin steckt. Und die Großen, du hast es genannt, die euch da begleiten, die Co-Investoren, die bringen die zusätzliche Sicherheit mit und die würden das nie tun, um Geld zu verbrennen. Das muss man wissen. Warum steigt so ein Co-Investor überhaupt ein? Welche Faktoren sehen die bei solchen Investments, Jörg?
Faktor 5 bis 10. Okay. Sonst stimmt das, ja. Sonst stimmt das Chance-Risiko-Verhältnis nicht.
Genau. Okay, also wie gesagt, wir wollten das heute nochmal aufgreifen, die Aktualität. Wir wollten euch diese Asset-Klasse Venture Capital unbedingt nochmal näher bringen. Jedem Einzelnen da draußen muss klar sein, die Uhr tickt gegen dein Geld. Also das ist ganz klar, wenn es auf der Bank verrottet, ich sag's wie es ist, ja, die Inflation frisst es weg. Wie gesagt, diese gigantischen Schuldenberge, die da die Länder vor sich hertreiben. Man sieht auch das Verhalten der Notenbanken mittlerweile. Die Gold kaufen wie blöd, die De-Dollarisierung ist in vollem Gange. Und wenn du da nach wirklich sicherer, gewinnbringender Geldanlage schaust und suchst, dann sollte ein Baustein garantiert und unbedingt das Thema Venture Capital und Private Equity sein. Da seid ihr bei den MIGFonds, weil sie die Erfahrung haben, weil sie Marktführer sind in Deutschland, auf jeden Fall top aufgehoben. Und sowohl mit dem Rockfend die Möglichkeit, es ist ein Vorkonstrukt, besteht die Möglichkeit, über Private Equity auch mit kleinen Summen zu investieren oder und in den MIGFonds dann eben für die Investoren über das, was wir die ganze Zeit gesprochen haben. Also für mich war es wieder geil. Wie gesagt, war heute ein Podcast. Der Frank ist heute nicht so sehr zu Wort gekommen, aber ich denke mal, es war trotzdem interessant, diese Geschichte nochmal aufzugreifen, weil, wie gesagt, wir beide brennen dafür, Jörg. Also ich hoffe, man merkt es, ja. Das ist ein Thema, wie gesagt, ich freue mich auch wahnsinnig auf Kitzbühel. Der Frank wird dabei sein. Wir werden dort auch einen Podcast aufzeichnen, weil es einfach so gigantisch ist und man muss es erlebt haben. Das ist wie eine große Familie und so wird miteinander umgegangen und vor allem auch die Unternehmer geben den nötigen Einblick, um sich als Investor und vor allem dann auch als Berater top zu fühlen. Das ist einfach so.
Im Prinzip möchte ich auch noch mal was Abschließendes sagen. Es ist nicht mein Fachgebiet. Also ich bin in Immobilien dementsprechend verankert, aber es ist super interessant. Und alle, die uns zuhören, die unseren Podcast verfolgen, wir müssen eigentlich nur eins entwickeln, wie immer, ist eigentlich Interesse. Ja, also das ist mal das Allererste. Und durch das Interesse, wir klären sie ja alle auf. Und da ist auch ganz egal, wie lange es dauert, nehmen wir es ja auch mal einen Tag Zeit. Aber das ist umfangreich und wenn das Interesse da ist, wird das nächste kommen, der nächste Baustein, so wie es immer ist. Und das ist dann die Motivation und das ist dann das Vertrauen. Und wenn das Vertrauen da ist, Marco, du hast es gesagt, investieren sie auch immer nach ein, zwei Jahren immer wieder nach, weil sie dann merken, dass es funktioniert. Ist auch bei meinen Wohnungen so. Die kaufen mal eine, sehen, das funktioniert super, kaufen dann die zweite und die dritte. Also es geht eigentlich immer gleich und das ist unsere Aufgabe. Also traut euch, kontaktiert uns. Wir sind uns für nichts zu schade. Wenn die Leute nett sind und sich für ihr Geld interessieren, dann sind wir dabei. Und dann denke ich, dass das die Zukunft ist und nicht mehr der Bausparvertrag oder die Lebensversicherung. Das war nach dem Krieg das A und O und das hat jetzt ausgedient. Deswegen, liebe Leute, denkt um, hört euch um und dann werdet ihr für die Zukunft auch sicher aufgestellt sein. Das ist mein Beitrag dazu.
Ja, super. Ein der wichtigste Konstante im Leben und das ist die permanente Veränderung.
Absolut. Ja. Und der wichtigste Satz von dir war Interesse. Interesse, ja. Aber für was? Für sein eigenes Vermögen, das ist die Geschichte. Ja. Und nicht, was die anderen machen oder irgendwelche Zeitungen lesen oder Newsletter oder zur Bank rennen, weil es wieder einen neuen Fonds gibt, ein neues Konstrukt. Nee, einfach mal das aus der Vogelperspektive beleuchten. Wie machen es denn die Großen? Warum machen die das? Was ist wissenschaftlich bewiesen? Wir wissen seit über 150 Jahren, wie Geldanlage geht. Ich sage das bei jeder Beratung. Es ist einfach komplett klar. Es ist wissenschaftlich bewiesen, ja, und es ist auch wissenschaftlich bewiesen, dass das Thema, über das wir heute gesprochen haben, einen gigantischen Anteil in den Portfolien der Großen spielt. Und warum sind sie so reich? Wegen Venture Capital, ganz einfach. Immobilien, Venture Capital sind Triebfedern, weil du mit Immobilien das hebeln kannst, das ist das eine. Das Vermögen, Fremdkapital zu Vermögen machen. Und Venture Capital ist die Geschichte nochmal von der Garage bis hoch. Und als Beimischung unbedingt im Portfolio beizufügen, ist mein Rat an alle. Wie gesagt, schaut euch um. Guckt, dass ihr, wenn ihr es macht, dann auch mit den richtigen Partnern tut. Also wie gesagt, MIG ist hier für mich der Partner schlechthin in dem Segment. Wir arbeiten seit 2009 vertrauensvoll zusammen und haben schon ganz tolle Erfolge feiern dürfen. Die nächsten werden nicht lange auf sich warten lassen. Wir haben heute über IQM gesprochen im Hintergrund. Seht ihr den Kasten nochmal? Und ja, also wir wollen es jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen. Es ist einfach, ich sag's wie es ist, ein geiles Investment. Ich bin froh, dass wir diesen Börsengang jetzt wieder mitbegleiten konnten. Viele meiner Mandanten haben auch Aktien gekauft von IQM. Also denen möchte ich hier an der Stelle mit auf den Weg geben. Nur weil da jetzt ein paar kleine Dellen drin sind, immer entspannt bleiben. Vermögensbildung und Unternehmensbildung dauert Jahre und das ist kein Investment, heute investieren und nächste Woche hoffentlich den Gewinn machen, sondern da muss man dabei bleiben, weil das ist eine Technologie, die sich noch entwickelt in diesem Haifischbecken Nasdaq. Und wie gesagt, also ich bleibe auf jeden Fall dabei. Mir hat es wieder Riesenspaß gemacht heute, lieber Frank. Herzlichen Dank für deine Zeit und natürlich für deine Ausführungen, Jörg. Einmal mehr freue ich mich, dass du zu Gast warst und wir sehen uns ja bald dann in Kitzbühel.
Spätestens.
Werden das dann dort vertiefen. Da freue ich mich schon wahnsinnig drauf. Ich habe vorhin die Einladung bestätigt. Also es wird wieder ein tolles Event werden und da haben wir genug Zeit, uns wieder auszutauschen und über die neuesten Erfolge zu berichten.
Vielen Dank, Marco, für die Organisation, dass wir über dieses Thema sprechen dürften. Mir ist jetzt gerade noch ein allerletzter Gedanke dazu eingefallen, auch was Frank sagte, Qualität hat immer etwas auch mit Zeit zu tun. Das ist im Moment immer so.
Genau. So schaut's aus. Ja, gut. Also, dann haben wir's. Ich bedanke mich bei euch beiden und für euch alle gilt, bleibt sicher mit eurem Geld. Euer Marco Reus.
Und euer Frank Dietsch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
Bis zusammen.
Das war DR Souveränes Vermögensmanagement. Alle zwei Wochen geben Marco Reus und Frank Dietsch Ihnen hier neue Impulse für Ihre Vermögensstruktur. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Vertiefung finden Sie auf dr-podcast.de. Im Auftrag von DR Souveränes Vermögensmanagement sprach Isabel Delling. Vielen Dank für Ihre Zeit und bis zur nächsten Episode.